Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sabbatschul-Podcast. Diese Woche wollen wir die Lektion Sehnsucht nach mehr betrachten. Wir wünschen viel Freude und Gottes Segen beim Hören.
Ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch heute. Ich freue mich auf unser Thema Sehnsucht nach mehr. Und ich begrüße auch all jene, die uns zusehen über den Videostream. Und ich lade euch ein, dass wir mit einem Gebet anfangen. Unser lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns hier wieder Gelegenheit schenkst, dein Wort aufzuschlagen und uns Gedanken darüber zu machen, dass du uns belehren möchtest. So bitte ich dich um die Gegenwart deines Heiligen Geistes, Herr, gib, dass wir verstehen, weil der Geist uns drängt. Im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Amen. Wir fangen gleich an mit einem Bibelwort, nämlich aus dem Neuen Testament wollen wir einen Paulustext lesen aus dem 1. Korintherbrief. Und da kann ich vielleicht gleich dich bitten, Carmen, im 10. Kapitel die Verse 1 bis 11 zu lesen. Das ist ein längerer Abschnitt, 1. Korinther 10, 1 bis 11. Wir wollen das mal hören.
Das warnende Beispiel Israels. Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste erschlagen. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um zu tanzen. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie einige von ihnen Hurerei trieben. Und an einem einzigen Tag kamen 320.000 um. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist.
Uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Ich danke dir. Was könnte der Paulus mit dieser Aufzählung, er zitiert ja da einige Geschichten aus dem Pentateuch, die zur Zeit des Auszugs geschehen sind, was könnte er damit wollen? Was ist sein didaktischer Plan an dieser Stelle? Was denkt ihr?
Ich denke, es geht ihm darum, dass die Leute das Neue Testament nochmal mit neuen Augen, neuen Blick darauf lesen, dass einfach deutlich wird, dass das, was dort geschehen ist, eben nicht einfach nur Teil von Geschichte ist, sondern immer noch...
Das Alte Testament ist wichtig für uns auch heute noch.
Genau, dass einfach in der Zeit jetzt, damals, als Paulus schrieb, oder auch bis zu uns heute, es uns immer noch etwas zu sagen hat. Und gerade in der heutigen Zeit ist es vielleicht doch auch so ein Phänomen in der Christenheit, dass man das Alte Testament als ein wenig minderwertig betrachtet, als nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr wirklich aussagekräftig für uns. Und Paulus macht hier deutlich, wer das Neue Testament glaubt, der muss auch das Alte glauben, denn dort ist so viel für uns zu unserem Nutzen heute geschrieben.
Interessant auch die Verbindungen, die ihr hier schafft. Ist euch aufgefallen? Christus versuchen bringt in Verbindung mit dieser Schlangengeschichte, von der auch Jesus im Johannesevangelium sagt, nicht? Wenn des Menschensohn erhöht wird, nicht, wird er alles zu sich ziehen und er sagt, das Beispiel ist so, wie Mose die Schlange erhöht hat in der Wüste. Also das ist offensichtlich ein Topos im Neuen Testament, das da uns klar ist. Also die Geschichte da mit der Erhöhung der Schlange, das weist auf Jesus hin. Nicht? Und so gibt es manche Dinge, die hier auf Jesus hinweisen. Ja?
Und so wie ich das verstehe, macht Paulus hier zwei Dinge. Das eine ist natürlich die moralisch, die ethische Ebene, dass er uns einfach die Beispiele aus dem Alten Testament gibt und uns den Hinweis gibt, dass wir dieselben Fehler nicht auch begehen sollen. Aber er macht mehr. Und du hattest das schon angedeutet mit der Schlange zum Beispiel oder zum Beispiel auch gleich der Anfang, der Vers 2, ja?
Ja, ja.
da erwähnt Paulus den Begriff Taufe. Mhm. Das heißt, er nutzt die Erfahrung Israels und gibt uns den Hinweis, dass das ein Hinweis ist auf das, was im Neuen Testament später kommen sollte. Was ja für die Juden damals oder für die Leser noch relativ neu gewesen ist. Ja, für uns ist es alles alt. Aber für die waren es ja Dinge, die Jesus neu eingeführt hatte. Mhm. Und Paulus gibt uns den Hinweis, dass das bereits im Alten Testament angedeutet worden ist.
Ich glaube, dass der Paulus da ein richtiges System, ein Denksystem entwickelt hat. Es wird ja berichtet, wenn man den Galaterbrief liest und wenn man es mit der Apostelgeschichte vergleicht, dass er sich ja 3 Jahre zurückgezogen hat. Nicht? Da war dieses Erleuchtungserlebnis, Damaskus, der Blitz schlägt ein, Jesus im hellen Licht widerfährt ihm sozusagen. Und dann ist er nach Begegnung mit einigen Aposteln, zieht er sich 3 Jahre nach Arabien zurück. Arabien ist ja interessant bei Paulus. Was ist denn in Arabien nach der Geografie des Apostels Paulus?
Der Sinai und damit all die Geschichten.
Also er geht genau dorthin, er ist ein Israelit, nicht? Und er kennt die alten Sachen. Und weil Jesus zu ihm gesagt hat, nicht, ich bin Jesus, den du verfolgst, es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Jetzt liest er das alles neu und entdeckt Christus und alle Hinweise auf Christus im Alten Testament. Und das ist etwas, was ihn komplett platt macht. Also er ist so begeistert davon und das vermittelt er uns hier. Nicht? Das macht ihn komplett platt.
Ich finde es auch ziemlich schockierend, wenn man sich das mal durchdenkt, wie er es einem so aufzählt. Die Israeliten haben ja unfassbare Wunder Gottes erlebt, wie kaum ein Christ sie jemals erleben wird. Sie gehen durchs Meer, sie sehen, wie Gott 10 Plagen schickt und sie aber immer rettet.
Ja.
Und jetzt sind sie in der Wüste und Gott versorgt sie Tag für Tag mit einem übernatürlichen
Essen.
Und das währt durch. Und man würde jetzt eigentlich denken, boah, die Leute, die solche Privilegien haben, die müssen doch einen richtig starken Glauben entwickeln. Und dann ist das Frappierende, aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in den Wüsten niedergestreckt, aus den verschiedenen Gründen. Und das ist echt krass, weil man muss überlegen, die haben Gott selbst sprechen gehört, aus der Wolke. Die hatten Mose, der ihnen Gottes Wort verkündigt hat. Also, und können wir vielleicht auf unser Leben übertragen, Wir sitzen vielleicht Sabbat für Sabbat in der Gemeinde, hören Gottes Wort, aber er sagt, Vorsicht! Das bedeutet gar nichts, da können wir uns nicht drauf verlassen. Wir müssen wirklich vorsichtig sein. Er sagt ja auch die Verse davor, lauft alle so, dass ihr den Preis erlangt. Da geht es um die Wettläufer. Also das Christentum ist kein Selbstläufer. Wir müssen wirklich auf der Hut sein, auch vor uns selber, vor unserem Mürrischen, was vielleicht hochkommen könnte. Und selbst jemand, der solche ein Wunder nach dem anderen erlebt, ist davor nicht gefeit.
Mhm. Auch das Wasserwunder, nicht? Sie tranken von dem Fels, nicht? Mose schlägt den Felsen, er sagt, der Fels, der mitfolgte, war Christus. Also, übrigens die gleiche Formulierung, die wir im Matthäus-Evangelium haben, nicht? Wo Jesus vom Fels redet, auf den er die Gemeinde baut, nicht? Der Fels, der mitfolgt, ist Christus, sagt Paulus. Ja, also, vieles ist hier wirklich ein Vorbild für uns, auch das Konzept von der Taufe, das er hier nennt. Da die Geschichte von Baal Peor wird hier noch angetönt, Vers 8, habt ihr sicher bemerkt, nicht? Da geht es um die Geschichte mit Bileam. Und dann das goldene Kalb, Vers 7, wird angetönt. Und dann die ganze Murerei, mit dem deckt er sozusagen das ganze Buch Numeri ab, was es da für Aufstände gegeben hat. Und sagt eben, das ist das Vorbild für uns. Worin ist es jetzt ein Vorbild? Was würdet ihr sagen, nehmen wir uns raus? Was ist das Vorbild? Denk mal jetzt so mit der Erfahrung des Apostels Paulus, nicht? Der Jesus erfahren hat. Was ist das Vorbild? Das ist übrigens ein Thema, das er auch im Kolosserbrief wieder aufgreift und so. Gibt es mehrmals.
Es gab immer verschiedene Auslöser bei den verschiedenen Katastrophen, die hier berichtet sind. Wir haben hier in wenigen Versen eine Geschichte, die über 40 Jahre währte. Genau genommen vielleicht sogar etwas länger als 40 Jahre, wenn man Ägypten noch die Zeit mit dazu nimmt und die Anfänge in Kanaan. Und es sind einfach verschiedene Situationen, die wir in unserem Leben sicherlich auch erleben. Das kann sein, das Essen zum Beispiel, das ihnen zu eintönig war, dass man unzufrieden wird mit dem, was man hat. Man will mehr als das haben. Dass sie dann sagten, boah, der Weg ist mir zu lang, wir wollen lieber wieder zurückgehen. Dass wir vielleicht auch unzufrieden sind mit den Wegen, die Gott uns führt. Und wir sind ungeduldig und wollen lieber woanders hin. Mit so vielen verschiedenen Situationen, in denen wir uns dann doch auch wiederfinden können und sagen können, okay, die haben ihre Lektion damals zum Teil gelernt. Jedenfalls haben sie gesehen, wie Gott damit umgeht. Ich werde es heute besser machen. Ich will nicht, dass das Gleiche passiert. Womit ich nicht meine, dass Gott dann gleich feurige Schlangen schickt, aber dass wir einfach auch sehen können, okay, Gott war damals nicht einverstanden, dann wird es ihm heute nicht gefallen, wenn wir ungehorsam sind, Hurerei betreiben oder was auch immer.
Hier habe ich den Eindruck fast, als ob der Titel unserer Betrachtung heute ein bisschen ambivalent wäre. Sehnsucht nach mehr. Hatten die Israeliten in all diesen Geschichten nicht Sehnsucht nach mehr?
Ja. Falsche.
Wonach aber sollen wir uns sehnen, nicht? Sehnsucht nach mehr. Das kann ich eben so und anders sehen. Das ist interessant an der Stelle.
Ja. Es deckt aber auch beides ab. Zum einen meine eigenen Bedürfnisse oder das, was ich glaube, dass ich unbedingt brauche. Und gleichzeitig mit den Symbolen auch zeigt es mir die Perspektive und den Blick hin, was ist denn das mehr? Um was geht es denn wirklich?
Was ist das Meer, um das es wirklich geht? Ja. Ganz genau. Also, ich würde jetzt folgenden Vergleich noch bringen. Wir werden nämlich in der Lektion angehalten, durch einen anderen Text über eine besondere Verbindung noch zum Alten Testament, die für uns interessant ist, nachzudenken. Wir lesen den Text, es ist im dritten Buch Mose, drittes Buch Mose, Levitikus Kapitel 4, die Verse 32 bis 35. Und wenn du, Gerson, so freundlich bist und uns das liest.
Dritter Mose
Drittes 4, Buch Mose 4,
32
bis 35.
Will er aber ein Schaf zum Sündopfer darbringen, so soll es ein makelloses weibliches Tier sein. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Sündopfers stützen und es schächten als Sündopfer an dem Ort, wo man das Brandopfer zu schächten pflegt. Und der Priester soll mit seinem Finger von dem Blut des Sündopfers nehmen und es auf die Hörner des Brandopferaltars tun, alles übrige Blut aber an den Fuß des Altars gießen. Und er soll alles Fett davon wegnehmen, wie das Fett von dem Schaf des Friedensopfers weggenommen wird, und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, über den Feueropfern des Herrn. Und so soll der Priester für ihn Sühnung erwirken wegen seiner Sünde, die er begangen hat, und es wird ihm vergeben werden.
Danke. Also, wir haben diesen Text ja inmitten der ganzen Opfervorschriften des dritten Buchs Mose. Das beginnt in Kapitel 1 und das geht hinaus über das Kapitel 7. Das sind die ganz wichtigen Opfervorschriften und nachher geht es dann mit anderen Themen weiter. Da wird ein Opfer nach dem anderen aufgezählt und da wird minutiös teilweise bis in kleine Details gesagt, wie diese Opfer durchzuführen sind. Nun ist es ja für uns heute nicht so schwer, den Vergleich zu ziehen. Die Opfer sind typologisch sozusagen die Vorwegnahme des Kreuzesopfers Jesu. Es ist Jesus, der stirbt. Das Tier, das stirbt, ist ein Symbol für Jesus. Das frage ich gar nicht, weil das wäre keine Frage für uns jetzt in dem Punkt. Ich frage was anderes. Manchmal aus der Kindersabbatschule kommt man so mit dem Bild nach Hause, wenn man noch klein ist, ja, also da hat der kleine Benjamin seiner Mama nicht gefolgt und dann musste er sein Lieblingsschäfchen nehmen und musste es zum Priester tragen, der es schlachtete. Wie war denn das da wirklich damals im Alten Testament? Hat es so viele Herden gegeben, dass ein Israelit für jede seiner Sünden ein Opfer bringen konnte? Wie war das?
Die wohnten ja auch nicht alle in der Nähe des Tempels.
Ja.
Der Tempel war in Jerusalem oder vorher die Stiftshütte in Silo oder noch vorher eben in der Wüste an verschiedenen Orten. Da war man noch näher dran, aber später war das ja doch auch eine größere Reise gewesen. Mhm. Es wurde verlangt von jedem männlichen Israeliten, dreimal im Jahr nach Jerusalem zu den Festen zu kommen. Da hat man üblicherweise auch seine Opfer dargebracht. Aber wegen jeder Kleinigkeit zum Heiligtum zu gehen, so wurden Israeliten nicht erzogen. Mhm. Das waren Höhepunkte, wenn das geschehen ist. Mhm. Ansonsten wäre es tatsächlich eine unheimliche Menge an Blutvergießen gewesen. So dürfen wir uns das nicht vorstellen. Es sollte schon noch etwas Besonderes sein und auch nicht Israeliten abstumpfen lassen. Wenn das jeden Tag geschehen wäre, vielleicht wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, ich bin mal zu laut geworden, bin zornig gewesen oder sowas, dann hätte es vermutlich sehr bald auch seinen Effekt verloren. Also so war das nicht.
Ich glaube auch, dass das nicht so war. Ich denke, wir müssen uns das so vorstellen, dass diese Opfer sozusagen eine Art Teilaspekt eines Ganzen ausmachten. Das heißt, es ging darum zu verstehen, für meine Sünden, für das, was ich tue, wird ein Opfer gebracht. Hier hatten wir gerade das Sündopfer in dem Text, den du gelesen hast. Und ja, das ist aber nur ein Spiel. Wenn ihr seht, wofür man Opfer bringen konnte, und da kann man diese 7 Kapitel im 3. Buch Mose durchlesen, dann fällt eines auf. Für die wirklichen Sünden, die zum Beispiel im Dekalog beschrieben werden, gibt es in den 7 Kapiteln Opfervorschriften keine Opfer. Es gibt keine. Aus Versehen hast du irgendeine Unreinheit auf dich geladen, kommt das Opfer. Solche Sachen sind da. So immer nur so schematisch, dass man wirklich sagt, was weiß ich, da war jetzt ein Ehebruch, jetzt muss ich ein Opfer bringen. Was war bei Ehebruch? Steinigung. Was war bei Mord?
Das Gleiche, ja.
Steinigung. Was war bei Gotteslästerung? Ebenfalls. Steinigung. Also wir müssen verstehen, dass das tatsächlich nur ein Vorbild war, das in Christus seine Realität erlangte. Darum sagt doch der Hebräerbriefautor, Bocksblut kann nicht Sünden wegnehmen. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Es geht nicht, die haben das nicht gelöst, das Problem. Das war nur eine Voraussicht. Wenn ich jetzt das nehme und ich nehme den Beispieltext von Sündopfer, was war da jetzt genau vorausgeschattet? Wodurch kriegt der Sünder Ruhe von seiner Sünde? Was musste der Israelit verstehen? Wir müssen uns immer fragen, nicht, was hat sich der dabei gedacht, wenn er da mit dem Tier zum Opfer gegangen ist? Zum Priester, der es dann geschlachtet hat. Was hat er sich dabei gedacht? War das sehr nahe beim Heidentum, wo man die Götter besänftigt mit den Opfern? Oder was haben die gedacht, die Israeliten? Ja?
Ich meine, das grundsätzliche Prinzip von diesem stellvertretenden Opfer, das ist relativ leicht durchschaubar, denke ich mal. Oder nicht durchschaubar, aber leicht verständlich, glaube ich schon. Ja. Dass man sagt, okay, da ist jetzt was passiert und das muss jetzt irgendwie wieder gut gemacht werden und das passiert durch das Opfer.
Ja.
Aber im Unterschied zum, also soweit ich jetzt informiert bin, zu heidnischen Opfern, gibt es hier diesen kurzen Moment, der im Vers 33 angedeutet ist. Ja, im Vers 33, da heißt es hier, und er soll seine Hand auf den Kopf des Sündopfers legen und es als Sündopfer schlachten an dem Ort, wo man das Brandopfer schlachtet. So, dieses Auflegen der Hände. Es gibt dann am großen Versöhnungstag in Kapelle 16, wird dann zu dieser Moment noch gesagt, dass in diesem Moment, in dem Fall war es dann der Priester gewesen, der das stellvertretend tut, derjenige, der das Opfer bringt, die Sünden bekennen sollte auf das Tier sozusagen. Mhm. So. Das ist mit diesem Auflegen der Hände gemeint, ja. Und das ist, glaube ich, auch, wenn jemand dieses Opfer ganz bewusst gemacht hat, für ihn auch ein sehr persönlicher Moment gewesen, weil er dann nochmal daran erinnert wird, warum er jetzt eigentlich hier ist und warum dieses Tier jetzt überhaupt da ist. Dass er diese Sünden, für die das Tier jetzt gerade dann eintritt, in diesem Moment auf das Tier drauflegt sozusagen. Mhm. Mhm. Und das ist übrigens auch in rabbinischer Tradition, also auch in rabbinischen Texten wird das so verstanden.
Also man kann schon davon ausgehen, dass die Israeliten, wenn sie diese Opfer gebracht haben, im Bewusstsein des Glaubens, jetzt nicht wie die Heiden gedacht haben, jetzt bringe ich ein Opfer. Nicht? Die Griechen hatten das ja auch, die brachten Opfer, nicht? Schlimmstenfalls sogar Menschenopfer, um die Götter gnädig zu stimmen und auf ihre Seite zu ziehen. Und wir sollten verstehen, dass der Israelit das anders gesehen hat.
Ich glaube, für ihn war es weniger dazu da, Gott jetzt irgendwie zur Ruhe zu bringen oder sowas, dass er seinen Zorn nicht irgendwie ausgießt, sondern es ging darum, eine persönliche Schuld zu begleichen, für die man jetzt Gott verantwortlich ist, sicherlich.
Und das Verständnis aber mitschwingt, ich weiß, dass das eigentlich Gott für mich lösen wird. Mhm. Ich kann das selber nicht lösen. Mein Opfer weist auf etwas hin, was noch nicht stattgefunden hat.
Ja. Bei den Heiden war eher der Gedanke, ich bezahle Gott etwas, damit er mir etwas gibt. Dieses Do-Ut-Des-Prinzip. Ich gebe etwas, damit du etwas gibst. Es war eine Art Bezahlung, eine Art Geschäftshandel, muss man eigentlich sagen, zwischen Mensch und Gott. Und das ist dem Alten Testament, den Opfervorschriften dort einfach fremd. Da komme ich, wenn ich eine Schuld auf mich geladen habe und ich bekenne das und es stirbt dieses Tier in meiner Stadt, ich mache mir das bewusst, aber ich bringe nicht Gott etwas, womöglich, wenn ich reich bin, sehr, sehr viel, damit er mir umso mehr gibt. Das ist dort nicht der Fall. Am ehesten sehen wir das beim Zehnten, was wieder eine andere Funktion hat. Aber bei Schuldopfern ist das so nicht gegeben. Mhm. Damit hätte es eigentlich für die Juden auch immer klar sein müssen, dass dieser Gedanke nicht Einzug hält. An manchen Stellen hat man aber den Eindruck, als sei das tatsächlich dann irgendwann passiert.
Ja, dass doch eine gewisse Nähe zum heidnischen Verständnis des Opfers. Was aber schade war. Gott versucht das ja im Alten Testament immer wieder zu lösen, nicht? Er sagt ja dann, ich habe keinen Gefallen an euren Opfern, nicht? Ein zerbrochenes Herz ist mir lieber als alle Opfer, die ihr mir bringt. könnt und so. Er bringt sie eh immer wieder zurück auf das Wesentliche durch die Propheten, aber natürlich nicht immer erfolgreich.
Ich glaube, das ist auch etwas, was die Kultur von Israel auch ausgemacht hat. Und wenn sie das richtig gelebt haben, dann hat das kleine Kind schon mitbekommen. Das ist ein Schaf, das bei ihnen in der Familie aufgewachsen ist. Und wenn die Mama das ihm so beigebracht hat und erklärt hat, dann glaube ich schon, dass das sich eingebrannt hat und dass man es richtig verstanden hat.
Das denke ich auch, ja.
Es muss so unter die Haut gegangen sein. Also es stirbt jetzt ja nicht irgendein Tier, sagen wir mal. Es stirbt ja kein gefährliches Tier. Es ist ja nicht ein Wolf oder ein Löwe oder ein Krokodil oder was da stirbt, wo man jetzt nicht so das Mitgefühl hätte, weil das ja selber ein Raubtier ist. Sondern es stirbt ein harmloses Lamm, wo man Mitgefühl hat, was niedlich ist, was unschuldig ist. Es ist ja auch ein reines Tier, was stirbt. Und man weiß ja, eigentlich wäre das jetzt gar nicht nötig gewesen. Ja.
Ihr Lieben, Georg Friedrich Händel, der Messias. Wie beginnt der zweite Teil?
Das musst du uns sagen.
Mit einem Chor. Seht an, das Gottes Lamm.
Rote Lamm. Mhm.
Es trägt in Geduld die Sünde der Welt. Johannes 1,29. Das ist ein Ausspruch des Johannes der Täufer. Er weist auf Jesus hin und sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das trägt, so sagt die Lutherbibel, trägt die Sünde der Welt. Andere Übersetzungen haben, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Das entspricht auch dem hebräischen Begriff nicht, das Wegnehmen der Sünde.
Das, was Gerson eben sagte, ich glaube, das ist ein Punkt, der uns vielleicht manchmal nicht bewusst genug ist, dass das Tiere sind, zu denen man sehr leicht eine Beziehung aufbaut. Es ist praktisch unmöglich, es keine zu ihnen zu haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an der Schafweide vorbeigeht, so viele haben wir nicht. Aber wenn es so ist und die Tiere einigermaßen zutraulich sind, man hat vielleicht sogar Kinder mit dabei, wie schnell der Funke überspringt, weil das einfach liebliche, nette, freundliche Tiere sind. Bei Ziegen ganz ähnlich. Also ich habe dort, wo ich aufgewachsen bin, gab es immer auch Ziegen und ich habe die echt geliebt. Und zwar schlimm, als sie alt geworden sind und irgendwann halt geschlachtet werden mussten, weil die haben über Jahre begleitet. Zu den Tieren konnte man sehr leicht eine Beziehung aufbauen. Zu anderen Tieren, die ich auch so von klein auf miterlebt habe, war das nicht so einfach, aber zu denen schon. Ich glaube, dass uns das auch was über unseren Erlöser aussagt, dass eben der, der für uns stirbt, jemand ist, zu dem wir auch eine Beziehung haben, der es uns auch leicht macht, ihm zu vertrauen oder ihn zu lieben, mit ihm zusammen zu sein. Das ist eben nicht einfach ein Tier gewesen, wie ein Hund zum Beispiel oder so. Entschuldigung, schlechtes Beispiel, Hunde kann man auch eine enge Beziehung aufbauen, aber vielleicht irgendein gefährliches Tier, wie du jetzt vorher gesagt hast, ein Wolf, nehmen wir das, ja, wo es sicherlich nicht einfach wäre.
Ja, also ich denke auch, dass der Vergleich, den Johannes hier zieht, für die Leute, die es gehört haben, sofort verständlich sein musste. Deshalb glaube ich auch, dass die im Alten Testament mit den Opfern, wenn sie es aus dem Glauben getan haben, schon auch im Sinn des Neuen Testaments umgegangen sind. Sie wussten, dass das auf jemanden hinwies. Wenn der Johannes sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, dann haben die Leute, die diesen Satz gehört haben, verstanden, wovon er sprach. Wir müssen uns also die Israeliten durch ihren Umgang mit dem Wort Gottes als in einer besonderen Weise gelehrt oder erzogen vorstellen, anders eben als Heiden, die auch dann natürlich ihre Opferzeremonien hatten, aber völlig anderen Denkzugang zu dieser ganzen Sache. Gut, Sehnsucht nach mehr deute ich jetzt so, dass ich sage, es gibt offensichtlich etwas, das mit dem Kommen Jesu zu tun hat und damit, dass er die Sünde wegnimmt, was mir mehr verschafft, als meine normalen Bedürfnisse mir suggerieren würden, dass ich brauche. Ich kriege mehr. Und dieses Mehr ist jetzt diese Ruhe, die ich finde dadurch, dass ich in Gott bin. Und darüber spricht der Hebräerbrief, dort gehen wir jetzt hin. Hebräer Kapitel 4. Und da bitte ich dich, Martin, dass du uns die Verse 1 bis 11 liest. Hebräer 4, die Verse 1 bis 11. Da geht es auch um eine Ruhe, die sozusagen unsere Sehnsucht stillen soll. Ja?
Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen, noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband.
Hört ihr hier die Parallele zum Korintherbrief? Mhm. Ganz deutlich. Stark, ja. Ganz deutlich. Ja.
Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben. Wie er gesagt hat, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geschaffen worden waren. Denn er hat irgendwo von dem siebten Tag so gesprochen. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind. Deswegen bestimmt er wieder einen Tag, ein Heute, und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle.
Dankeschön. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text so langsam lest. Wandern eure Gedanken da auch in die Breite und Tiefe? Und man spürt, man möchte noch gar nicht weiterlesen, weil man noch nicht fertig gedacht hat, was hier alles angesprochen wird. Nicht? Es ist ungeheuer tief. Und was ich jetzt gern machen würde, ich würde gern, dass wir das jetzt so Zug um Zug erklären, dass dieser Text ganz erklärt vor uns liegt. Und ich bitte euch, ihr seid dran, ihr dürft mich da jetzt führen.
Vielleicht fangen wir mal mit Vers 1 an. Ja. Erinnert auch sehr in 1. Korinther 10. Ein Vers nach dem, was wir gelesen hatten, kam dann auch, wer meint, dass er stehe, möge zusehen, dass er nicht falle. Mhm. Und dieser Vers 1 hier, finde ich, ist das Gleiche in anderen Worten. Er macht deutlich, achtet darauf, das klingt übrigens auch so ein bisschen den Sabbat an, den er hier so mit thematisiert, gedenke, vergiss einfach nicht, denn noch besteht die Verheißung, zur Ruhe zu kommen. Also ganz am Beginn erstmal der Aufruf, da gehört Aufmerksamkeit mit dazu. Achtsamkeit mit dazu. Es passiert nicht einfach so, dass man Christ ist und am Ende dann zur Ruhe eingeht, in den Himmel kommt. Da gehört was dazu.
Und fällt euch auf, dass die der Sabbatruhe offensichtlich etwas zu tun haben muss mit, zumindest im Symbol, im Bild, mit dieser Ruhe, die aus der Vergebung kommt. Mhm. Weil mein Sündenproblem gelöst wird, deshalb komme ich zur Ruhe. Und er vergleicht das mit der Sabbatruhe, sodass die Sabbatruhe ein Erlösungssymbol wird, so wie wir das schon vor einigen Wochen gehabt haben. Mhm. Ja.
Also ich muss sagen, dass mich dieser Text auch schon unheimlich lange fasziniert, weil ich so diese Tiefe, also zuerst, als ich den als Jugendlicher zuerst mal gelesen habe, habe ich ihn erstmal überhaupt nicht verstanden. Ich habe gar nicht so genau gewusst, was er da, also was Paulus da oder der Autor da überhaupt sagen möchte mit. Aber deswegen habe ich darüber nachgedacht und ich habe einfach gemerkt, dass da unheimlich viel drinsteckt. Aber gerade dieser Anfang auch, das wird mir jetzt auch nochmal bewusst, wo ich das nochmal so relativ langsam nochmal durchgelesen habe. Der ganze Text beginnt ja mit dem Wort Ruhe überhaupt. Ja? Ich denke, dass dieses Kapitel sehr dazu geeignet ist, uns von so einem formalistischen Bibel- oder Glaubensverständnis wegzubringen. Einfach. Es geht im Glauben an sich nicht wirklich darum, Sünden zu vermeiden. Das ist nicht das Ziel. Sünden aufzugeben und loszulassen, ist ein Mittel zum Zweck. Aber das eigentliche Ziel ist diese Ruhe in Gott und auch diese Gemeinschaft mit Gott. Und dazu ist es einfach notwendig, Sünden loszulassen. Ja? Aber mal häufig so sind Christen so in diesem Ruf so verbissen und sowas zu sein, was ja vielleicht auch Teil des Prozesses sein mag. Kampf ist immer anstrengend. Aber der Kampf sollte dazu dienen, dass am Ende die Ruhe ist einfach dann. Deswegen sagt Paulus einfach das, dass wir eben Acht geben sollten, dass wir zu dieser Ruhe auch hinkommen. Und genauso mit dem Sabbat auch. Es kann uns helfen, von seinem formalistischen Sabbatverständnis loszukommen, sondern der Sabbat sollte ein Repräsentant dessen sein, wie unser ganzes Leben aussehen sollte eigentlich. Dass ich trotz Arbeit auch einfach diese Ruhe in Gott einfach haben kann. Das ist das Ziel, das ist das Ziel der Erlösung eigentlich.
Ja. Ich bin gerade da bei dem Vers 4, nicht? Gott ruhte am siebenten Tag von all seinen Werken. Wir haben ja in den vergangenen Betrachtungen schon herausgearbeitet, dass dieses Gottesruhen damit zu tun hat, dass er sich Zeit für uns nimmt. Nicht? Das heißt, es läuft ja darauf hinaus, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben. Nicht? Darauf läuft es hinaus. Es geht um diese Gemeinschaft und das Sabbat ist ein Zeichen dafür. Mhm. Und dann sagt er, sie sollen nicht in meine Ruhe kommen. Das ist, als ob er ihnen die Erlösung versagte. Mhm. Nicht? Weil er sagt, das ist etwas, was hier nicht angebracht ist. Nicht? Sie sollen nicht. Und das sagt halt Gott aus dem Alten Testament kommen, grundsätzlich dort, wo sie abfallen, unbußfertig sind, nicht seine Wege gehen wollen. Dort sagt er dann, ja okay, das ist halt dann eben keine Errettung an dem Punkt. Aber im Grunde genommen ist es für Gott immer eine traurige Sache, wenn er sowas sagt. Auch hier, nicht, wenn das zitiert wird, sie sollen zu meiner Ruhe nicht kommen, das ist ja eine Tragödie. Und Gott leidet auch daran. Ja?
Ich muss dann an das Richterbuch denken, wo wir davon lesen, dass sie ins Land gekommen sind und jetzt haben sie das gelobte Land bekommen, es wurde aufgeteilt und ein paar versuchen auch wirklich alles zu erobern und andere machen das gar nicht, vertreiben nicht die anderen, von denen Gott ihnen gesagt hat, da sollt ihr sie vertreiben und begehen auch sozusagen den gleichen Götzendienst zu praktizieren und dann sehen wir, wie Gott immer wieder quasi ihnen Widersacher schenken will, weil die Ruhe ihnen offensichtlich nicht gut genug getan hat. Also wenn man in Ruhe in eine falsche Richtung geht, dann hilft einem selbst die Ruhe nichts. Und da scheint manchmal Gott lieber sozusagen schwierige Zeiten gegeben zu haben, um die Leute wach zu rütteln. Und dann besinnen sie sich und dann lesen wir immer, das Land hatte Ruhe so und so viele Jahre, bis sie wieder abgefallen sind. Ich denke, dass so die Ruhe, die politische und militärische Ruhe im alten Israel war ja gekoppelt mit der geistlichen Ruhe, mit der Beziehung zu Gott. Gott möchte eigentlich die ganze Zeit Ruhe schenken und Frieden schenken, wie auch bei Salomo. Aber manchmal kann es nicht, weil wir nicht bereit sind für die Ruhe.
Ja. Das ist auch im Bereich unserer sündigen Natur einfach, dass wir verstehen das ja. Und das sagt er dir ja auch, es wäre ja alles da, warum nimmt es nicht? Warum glaubt ihr, was anderes ist besser? Ihr könntet das alles haben, es wäre so einfach, aber ihr glaubt, ihr versäumt was. Und
Ich glaube, das ist eine wichtige Lektion, auch im Glauben mit Ruhe umgehen zu können. Herausforderungen helfen uns immer wieder neu auszurichten. Die treiben uns auch ins Gebet. Unsere Beziehung wird durch Herausforderungen sicherlich eher stark, als dass sie schwächer wird. Mit viel Ruhe kann es schon Probleme geben. Wenn ich an David denke, er ist dann schon älter gewesen, er hatte Ruhe von all seinen Feinden ringsumher und dann kommt diese Sache mit Bathseba, was ihm sicherlich einige Jahre vorher, wo er mehr Drangsal hatte, so nicht passiert wäre. Aber wenn ich an Israel in der Wüste denke, dann müssen wir uns auch fragen, was haben die eigentlich gemacht? Sie waren körperlich versorgt. Jeden Morgen lag das Manna da. Sie hatten es nicht nötig, Ackerbau zu betreiben, wäre auch schwierig in der Wüste. Oder Großviehzucht, ebenfalls schwierig in der Wüste. Sie hatten viel Zeit. Und diese Zeit muss gut genutzt werden. Und manchmal habe ich den Eindruck bei Ihnen, Sie haben es zumindest gedanklich nicht so gut genutzt und sind vielleicht in irgendwelche Richtungen gegangen, die Sie dann letztlich zurück nach Ägypten getrieben hätten. Ich glaube, dass das eine der größten Herausforderungen für uns sein kann, einfach auch mit ruhigen Zeiten, Zeiten des Friedens umzugehen. Mhm. Vielleicht sind es sogar die höheren Weihen des Christseins, auch da sich als Christ zu bewähren, wo mich mal nicht nur Not zu Gott hintreibt, sondern wo ich mich so kräftig und stark fühle und habe Zeit und alles, dass es leicht wäre, auch auf Abwege zu geraten.
Mhm. Ist euch aufgefallen, Vers 6, Sie sind nicht in die Ruhe gekommen, warum nicht? Das ist ein paulinisches Argument.
Wegen des Ungehorsams.
Ihres Unglaubenswillen. Ihres Ungehorsamswillen. Unglaubenswillen. Das würde bedeuten, wir haben hier tatsächlich die Situation, dass eben die Ruhe dargestellt wird als etwas, was du in der Gemeinschaft mit Gott findest, in der Erlösung. Der Sabbat sei dafür ein Symbol, so wird das hier suggeriert. Und die da nicht reinkommen, die haben das Problem des Unglaubens. Das ist also sehr existenziell eigentlich. Und hat sehr viel Ähnlichkeit mit Themen im Römerbrief auch. Ja. Und dann, ja bitte.
Sie haben ja auch das gekriegt, was Sie geglaubt haben. Also wenn wir an Israel denken, Sie haben ja geglaubt, dass Sie es nicht schaffen, reinzukommen. Mhm. Und Sie sind dann auch nicht reingekommen. Also Gott hat Ihnen entsprechend Ihres Glaubens gegeben.
Das ist auch so, ja. Und dann zitiert er einen Psalm. Nicht, also wir müssen den Psalm jetzt gar nicht aufschlagen mehr. Hier wird das Zitat sein, ist das Zitat nicht in Vers 7, heute, so ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie heißt es dann im Psalm, in Massa geschah zu Meriba. Das sind die ganzen Aufruhrgeschichten, wo sie halt immer unzufrieden waren. Verstockt eure Herzen nicht, verhärtet sie nicht. Und sagt, im Grunde genommen stehen wir an der gleichen Position wie Israel, dass wir aufgrund der Dinge, die Gott uns erleben lässt, in der Versuchung stehen könnten, unsere Herzen zu verhärten. Und heute, wenn wir seine Stimme hören, sollen wir eben die Herzen nicht verhärten. Das heißt, wir sollen aus dieser Geschichte, und damit sind wir beim gleichen Thema wie 1. Korinther 10, bei dieser Stimme aufhorchen und sagen, was möchte Gott durch diese Geschichte uns sagen? Nicht, wenn ich da jetzt diesen Text lese, zum Beispiel aus den Psalmen, wie wirkt sich das auf mein persönliches Leben aus? Es ist noch eine Ruhe vorhanden, die kriege ich aber nur, wenn ich glaube. Und wenn ich jetzt mein Herz verhärte, so kann ich in diese Ruhe nicht eingehen. Nicht? Also der Sabbat ein Symbol für die Ruhe, für den Frieden, den ich mit Gott finden kann. Wann sagt denn Paulus im Römerbrief, dass wir Frieden mit Gott haben?
Durch die Erlösung.
Durch die Erlösung. So, Römer 5 ist das. Römer 5, Vers 1. So wie wir denn gerechtfertigt worden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott.
Das klingt, wenn man es hier so liest, irgendwie wie ein Aufruf zum Glauben. Das klingt fast ein bisschen evangelistisch, obwohl er hier an Christen schreibt. Ich glaube, da müssen wir auch beachten, wen er da schreibt. Es geht eben nicht an die Galater, Korinther oder Römer, wo wir hauptsächlich Heidenchristen haben, sondern hier schreibt er an seine Glaubensgenossen, an die Hebräer, an die Leute, die es eigentlich besser wissen müssten und die, vermutlich einige von Adressaten, Christus vielleicht noch persönlich gekannt haben, ihn vielleicht abgelehnt hatten in der Vergangenheit. Und was er hier deutlich macht, ist, begeht nicht die Fehler, die ihr damals begangen habt. Ich denke jetzt vor allem an Vers 2, wo er sagt, das Wort der Predigt half jenen nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. Und wenn er hier zu seinen Volksgenossen spricht, wie viel haben die gehört an Predigten von Christus, von den Aposteln und haben offenbar bisher nicht geglaubt. Und so muss er sie jetzt aufrufen, ihnen deutlich machen, Leute, ihr werdet genauso wenig jetzt in das himmlische Kanaan kommen, wie jenen in das irdische, wenn ihr nicht glaubt. Alleine die Abstammung wird es nicht sein. Und dass er es ausgerechnet mit dem Sabbat und der Sabbatruhe verbindet, ist schon sehr geschickt, weil das ja so der Stolz des Judentums gewesen ist, sich auszuzeichnen vor allen anderen, das Zeichen, dass sie, dass sie Gottes Volk sind und den Tag auch so ganz besonders streng zu halten. Und er verwendet es, um ihnen deutlich zu machen, ihr seid auf dem Holzweg.
Ja, bitte.
Ja, also, vor allen Dingen auch, um das auf das Lektionsthema nochmal zu kommen, Sehnsucht nach mehr, das ist ja genau der Grund, warum Paulus dieses Kapitel schreibt, sondern er möchte den Juden ja, an die er ja schreibt, verdeutlichen, dass das, was sie im Alten Testament vorfinden, nicht das Vollständige ist. Wenn Gott im Alten Testament sagt, sie soll nicht in meine Ruhe eingehen, dann ist Paulus' Argument jetzt hier, dass er sagt, es steht also noch was aus. Denn Gott möchte uns ja zur Ruhe bringen, aber die Ruhe wird im Alten Testament noch nicht vollendet sozusagen. Auch nicht mit dem Sabbat. Selbst das nicht, sondern und er baut dann eben in den nächsten Kapiteln auf, dass er dann auf Jesus hinweist, einfach dann. Ja? Das ist sein Argument, das er aufbauen möchte. Also er möchte mit diesem Kapitel diese Sehnsucht nach mehr erzeugen.
Er möchte es erzeugen und er möchte dann, nicht, wenn wir dann weitergehen noch, die letzten beiden Verse, nicht? Er sagt ja nicht, wir sollen nicht in dasselbe Beispiel des Unglaubens verfallen, also ähnlich wie auch im Römerbrief. Und dann sagt er, das Wort Gottes ist lebendig, kräftig, schärfer als ein zweischneidiges Schwert, dringt durch, es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein, es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Womit er sagen will, du kannst dich nicht rausreden. Wenn du zu dieser Ruhe nicht eingehst, dann musst du zur Kenntnis nehmen, es ist wegen deines Unglaubens. Wenn du Ruhe und Frieden mit Gott haben willst, er schickt ihn dir. Er will, dass du ihn hast. Er hat alles vorbereitet, dass du das hast. Aber wenn du nicht glaubst, dann wirst du zu dieser Ruhe nicht eingehen. Und dann red dich nicht raus. Denn das Wort Gottes hat es dir deutlich gezeigt. Es hat dir den Weg gezeigt. Nicht? Keine Kreatur ist vor ihm unsichtbar. Es ist alles bloß und entdeckt vor seinen Augen. Wir können uns nicht rausreden. Wenn uns dieser Frieden mangelt, dann deshalb, weil wir uns beim lieben Gott diesen Frieden durch den Glauben nicht abgeholt haben. Weil er schenkt ihn und er hat so die Hände aus und möchte, dass wir den Frieden nehmen.
Also was er hier auch deutlich macht, von dem ersten Vers, den wir gelesen haben, bis hierhin in Vers 12, Vers 13 ist, dass Glaube und Handlung, die Tat, zusammengehören. Er spricht einmal von dem mangelnden Glauben, dann spricht er von dem Ungehorsam, die Grundlage des Problems ist. Es ist für ihn offenbar austauschbar. Es ist das Gleiche für ihn. Mhm. Wenn ich Gott wirklich glaube, dann tue ich, was er sagt. Wenn sein Wort etwas verbietet oder gebietet, halte ich mich daran. Und das Ergebnis ist dieser innere Friede. Also müssen wir hier, wenn wir das gelesen haben, unterm Strich sagen, wer inneren Frieden haben möchte, wer wirklich damit auch ein erfülltes und glückliches Leben haben möchte, der soll das Wort Gottes studieren und sich daran halten. Es ist ein sehr einfaches Rezept.
Ja. Ich danke euch für die Runde, ich danke euch für eure Mitarbeit. Ich freue mich, dass wir zu diesem Ende gekommen sind. Ich fühle diesen Appell, nicht, dass wir in diese Ruhe Gottes eingehen sollen, die wir nur finden können in der Gemeinschaft mit Jesus und deren Symbol, wir kommen einmal mehr darauf zurück, tatsächlich auch der Sabbat ist. Wollen wir mit einem Gebet abschließen? Lieber Gerson, ich bitte dich, dass du uns da führst. Danke.
Lieber Vater im Himmel, auch du sehnst dich nach mehr, du sehnst dich nach mehr Ruhe für uns, für all unsere Mitmenschen, und an dir liegt es nicht, du hast alles vorbereitet und wir wollen dir auch unser Herz weihen und dich einladen, komme du in unser Leben, öffne du uns die Augen, wo vielleicht noch was ist, was deine Ruhe aufhält.
Amen.
Wir bitten dich, dass auch wir ein Beitrag sind, dass auch unsere Bekannten, unsere Freunde, unsere Nachbarn auch was von deiner Ruhe kennenlernen. Und wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Amen.